Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Magazin von Swissinfo Schweizer Radio International. Wahrscheinlich wissen Sie es schon, die Stimme von Schweizer Radio International verstummt Ende Monat, und zwar endgültig nach 69 Jahren. Aus diesem Anlass haben wir in unserem Archiv gegraben und für Sie ein paar Köstlichkeiten hervorgesucht. Bis am 30. Oktober werden wir täglich mindestens 2 Beiträge der vergangenen Jahrzehnte in den Äther schicken. Freitag und Samstag dann hören Sie unser finales Radio-Schlussbukett. Und das sind unsere Themen heute. Brückensturz zu Obon. Ein Globalisierungsgegner, der fast zu Tode stürzte, ist selber schuld, entschied der Untersuchungsrichter. Revolution in Südafrika. Vor 10 Jahren sprach unser Journalist mit Nelson Mandela. Geburtstag der modernen Schweiz. Vor 6 Jahren feierte die Hauptstadt Bern 150 Jahre Bundesstaat. Am Mikrofon in Bern begrüßt Sie Philipp Kropf. Der Polizeieinsatz bei der Blockadeaktion von Globalisierungskritikern auf der Autobahn bei Obon am Genfersee im vergangenen Juni hat für die beteiligten Polizisten keine strafrechtlichen Folgen. Das Verfahren wurde am Montag überraschend eingestellt. Damals war ein Aktivist schwer verletzt worden. Er stürzte 20 Meter in die Tiefe, nachdem der Polizist ein Seil durchschnitt, das über die Autobahn gespannt war und an dessen Ende der Demonstrant hing. Untersuchungsrichter Jacques Antonin weist jetzt den Globalisierungsgegnern eine Mitverantwortung zu und entlastet somit die Polizisten. Aus Lausanne Dieter Kohler.
Der Brite Martin Shaw hatte Glück im Unglück. Er überlebte einen 20-Meter-Sturz schwer verletzt, nachdem das Seil, an das er sich festgebunden hatte, von einem Polizisten durchgeschnitten worden war. Der Polizist wollte die Autobahnblockade aufheben, die Fahrbahn der A1 freimachen. Untersuchungsrichter Jacques Antonin musste nun abklären, ob besagter Polizist wissen konnte, dass Menschen am Seil hingen. Nein, meint der Untersuchungsrichter, und zwar mit einer interessanten Argumentation. Die Demonstranten hätten eine, Zitat, waghalsige Aktion geplant, ohne einfachste Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Sie hätten ein Durcheinander angerichtet. Untersuchungsrichter Jacques Antonin.
Les fautes commises par les manifestants lors de la manifestation au TG8 sont d'une gravité telle qu'elles font passer au second plan les comportements des policiers à l'origine de la chute.
Die Fehler der Demonstranten seien derart gravierend gewesen, dass ein mögliches Fehlverhalten der Polizei daneben als unbedeutend erscheine. Oder kurz, wer zu waghalsig vorgeht, darf sich nachher nicht wundern, wenn die Polizei auf der Gegenseite überfordert ist. Und Überforderung und sogar Fehlverhalten der Polizei sind durch Videoaufnahmen und auch Zeugenaussagen belegt. Die Polizei ging nicht professionell vor, war überheblich. Doch, so sagt Untersuchungsrichter Jacques Antonin, verantwortlich für das Chaos vor Ort seien die Globalisierungsgegner gewesen und nicht die Polizei.
Ce chaos n'est pas le fait des policiers, il est le fait des manifestants.
Jean-Pierre Carbage, der Anwalt der Demonstranten von Obon, er reagiert empört.
Es ist ein Skandal, dass ein Untersuchungsrichter eine solche Argumentation erlaubt. Die Waghalsigkeit einer Person, welche eine Straftat begeht, erlaubt es der Polizei nicht, ihre eigenen Pflichten zu verletzen.
Und Pflicht wäre beispielsweise gewesen, polizeiinterne Kommunikationsprobleme zu lösen. Auf Patrouille waren damals in Obon nämlich ein Westschweizer und ein Deutschschweizer Polizist, die je die andere Sprache nicht verstanden. Missverständnisse waren vorprogrammiert. Weiter galt für den G8-Gipfel eine besondere Einsatzdoktrin, wonach die Polizei vor jeder Aktion Kontakt mit den Demonstranten aufzunehmen hatte, was nachweislich bei Obon nicht geschah. Der Untersuchungsrichter sah darin aber keine strafrechtlich relevante Unterlassung. Anwalt Jean-Pierre Carbage, lakonisch.
Wer die Augen verschließt, sieht nichts. Er will nichts finden, aber es ist ganz klar, es geht um fahrlässige Körperverletzung.
Gegen die Einstellung des Verfahrens wird jetzt rekurriert.
Ja, wir machen Rekurs.
Mit intakten Erfolgschancen, so dass es dann doch noch zu einer öffentlichen Verhandlung kommen könnte. Die Argumentation dann, bei Demonstrationen muss die Polizei immer mit dem Schlimmsten rechnen und kann sich nicht damit herausreden, durch Chaos und waghalsige Aktionen geblendet worden zu sein.
Westschweiz-Korrespondent Dieter Kohler. Vor 10 Jahren fanden in Südafrika die ersten demokratischen Wahlen statt. Die Apartheid wurde friedlich überwunden. Dennoch gibt es für die jüngst wiedergewählte ANC-Regierung auch heute noch riesige Probleme wie AIDS, Armut, Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Im September 1994 besuchte der damalige Schweizer Außenminister Bundesrat Flavio Gotti das neue Südafrika. Jean-Michel Berthou war dabei und hatte auch Gelegenheit zu einem Treffen mit dem damaligen Staatspräsidenten Nelson Mandela.
Wiederaufbau und Entwicklung nach jahrzehntelanger Apartheid, das sind die Schlüsselaufgaben im neuen demokratischen Südafrika. Bei diesen Bemühungen greift die Schweiz der südafrikanischen Regierung von Präsident Nelson Mandela unter die Arme. Im vergangenen September unterzeichnete der Schweizer Außenminister Flavio Gotti in Kapstadt mit der südafrikanischen Regierung einen Rahmenvertrag für künftige Zusammenarbeit. Darin hat sich die Schweiz verpflichtet, Südafrika für den Zeitraum von 1995 bis 1999 80 Millionen Franken zur Verfügung zu stellen. Im Rückblick auf die südafrikanische Vergangenheit, das schwarze Kapitel der Apartheid, hatte die Schweiz ja nicht immer eine löbliche Rolle gespielt. Die Schweiz scherte aus der weltweiten Front der UNO-Sanktionen gegen Pretoria aus und spielte zuweilen eine strategisch wichtige Rolle für das Überleben des Apartheid-Regimes. Insbesondere die Schweizer Großbanken kamen damals ins Visier internationaler Kritik. Der Goldhandel mit dem international geächteten Südafrika war damals eine ebenso wichtige Lebensader für die Apartheid-Regierung wie die Kredite, Darlehen und Anleihen von Seiten der Schweizer Banken. Wie sieht es nun heute aus? Engagieren sich die Schweizer Großbanken im neuen demokratischen Südafrika im gleichen Ausmaß wie während der Apartheid? Dies fragte ich in Johannesburg Oskar Brandenberg, Chef der Schweizerischen Kreditanstalt SKA in Südafrika.
Zuerst der Goldhandel, da hat sich gar nichts geändert. Das wird aus Zürich gemacht, direkt mit der South African Reserve Bank. Auf der Kreditseite, das Rating ist immer noch genau gleich wie vor dem New South Africa. Die Transaktionen, die wir machen können, sollten nicht länger als ein Jahr sein und sie sollten handelsbezogen sein. Auf dem Kapitalmarkt, das heißt Privatplasma oder Obligationenausgaben, da gibt es langsam wieder Möglichkeiten, etwas zu machen.
Wie wertet Oskar Brandenberg persönlich die bisherige Arbeit der neuen südafrikanischen Regierung?
Es hat sich einiges verändert, obwohl im täglichen Leben sieht man das nicht. Aber es hat sich sehr viel geändert auf politischer Ebene. Und da muss man wirklich den Hut abnehmen vor Mandela. Er hat sich ausgezeichnet gehalten. Er ist ein ausgezeichneter Staatsmann geworden, nicht ein Politiker, der nur die Interessen seiner Partei vertritt. Er hat demzufolge auch die Unterstützung des gesamten Landes. Und zwar weiß und schwarz, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind voll hinter Mandela.
Mit seiner positiven Einschätzung steht der SKA-Chef nicht allein da. Auch Außenminister Flavio Gotti zog bei seinem Südafrika-Besuch im September eine erfreuliche Bilanz und sprach von seinem bisher berührendsten Staatsbesuch. Weshalb, fragte ich Bundesrat Gotti in Kapstadt.
Wenn man denkt an das, was in diesem Land passiert ist, an Übertreibungen, an Exzessen, an Morden, aufgrund von rassistischen Haltungen, aufgrund von ethnischen Auseinandersetzungen, dann muss man zugeben, was hier passiert ist, etwas Wegweisendes für die Welt.
Beeindruckt hat den Schweizer Außenminister auch der Wille der Zusammenarbeit in der südafrikanischen Regierung, der ja neben den neuen Ministern auch noch einige aus dem alten Südafrika angehören.
Der feste Wille der Zusammenarbeit ist überall bekundet worden. Und das scheint mir das Eindrückliche. Dabei möchte ich Ihnen ja nicht verhehlen, dass sehr viele Schwierigkeiten noch bevorstehen. Aber ich glaube, die Grundbedingungen sind geschaffen für eine solide Entwicklung in Richtung Demokratie und Menschlichkeit.
Dieser feste Wille zur Zusammenarbeit, dieser Geist der Versöhnung im neuen Südafrika, ist natürlich geprägt von der Person Nelson Mandelas. Es ist immer wieder beeindruckend, wie der südafrikanische Präsident trotz so vielen Jahren des Leids bei jeder Gelegenheit zur Versöhnung und Toleranz aufruft. Typisch für Nelson Mandela war auch eine kleine Begebenheit bei der Aufwartung, die er uns Medienvertretern in Kapstadt anlässlich des Gotti-Besuches machte. Auf die Frage, wieso er in seinem Büro immer noch ein Bild des ersten Gouverneurs der Kapregion an der Wand und dieses kolonialistische Relikt nicht entfernt habe, antwortete Nelson Mandela.
All that I would be interested in is that the symbol should reflect the population mix in the country and the achievements of all South Africans. But it's a very sensitive matter which must be dealt with in a very cautious and humane way, because we don't want to hurt.
Dieses Symbol sollte die gemischte Bevölkerung in unserem Land und die Errungenschaften des früheren Südafrikas widerspiegeln. Dies ist eine sehr heikle Sache, die sehr vorsichtig und human angegangen werden muss. Denn wir wollen nicht die Gefühle anderer Menschen verletzen, so entgegengesetzt wir auch in der Vergangenheit waren.
Und auf die Frage, was er als südafrikanischer Präsident heute von der Schweiz erwarte, antwortete Nelson Mandela mit einer Anekdote, die so typisch ist für seinen sprichwörtlichen Humor.
It has been said, if you see a Swiss jumping out of the window to commit suicide, follow him, because down there there'll be a lot of wealth. And so we expect you, you know, to give us part of that wealth.
Es heißt, wenn du einen Schweizer siehst, der aus dem Fenster springt, um Selbstmord zu begehen, dann folge ihm nach. Denn unten fällt dir auf einen Haufen Geld. Und deshalb erwarten wir von euch, dass ihr uns einen Teil dieses Reichtums gebt.
Das war ein Beitrag von Jean-Michel Berthou aus dem Jahr 1994. Auch wenn Schweizer Radio international verstummt, informieren wir Sie weiterhin über das Geschehen in der Schweiz, und zwar auf unserer Website unter www.swissinfo.org. Im Sommer 1998 konnte die moderne Schweiz ihren 150. Geburtstag feiern, genauer 150 Jahre Bundesstaat. Aus diesem Anlass fand auf den Straßen und Plätzen der Hauptstadt Bern ein großes Fest statt. Gabi Ochsenbein war damals dabei. Hier ihre Reportage aus dem Jahr 1998.
Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, ein letztes Stühlerücken und dann kann es losgehen. Das Fest der Feste, schlicht das Fest La Fête La Festa genannt. Leider spielte das Wetter nicht mit. Es war kühl, vor allem am Freitag regnete es in Strömen und die Zuschauerinnen und Zuschauer blieben entweder zu Hause oder verdrückten sich irgendwo in einem Schirmsalat mitten in Pfützen oder in den Berner Altstadtlauben und unter den aufgestellten Festwirtschaftszelten. Das Programm des Jubiläumsfestes ließ sich durchaus sehen und hören. Die 200 Veranstaltungen auf 18 Bühnen in der Berner Innenstadt boten nämlich für alle etwas. Vom Theater über Film bis Volksmusik. Über Steelbands ohrenbetäubenden Techno-Sound bis hin zu Rock und Pop. Der Grund dieses Mammutanlasses in der Bundeshauptstadt Bern war zumindest den Kindern nicht klar. Auf die Frage, ob sie wissen, wieso dieses Fest stattfindet, sagten zwei rund 10-jährige Kinder:
Nein. Das weiß ich nicht, nein. Einfach, dass wir Spaß haben.
Aber auch die Erwachsenen waren nicht alle sattelfest.
Ja, das ist der 150. Geburtstag der Eidgenossenschaft.
Ja, ich habe gehört, dass es gibt, wie viel, 150 Jahre jetzt vom, ja, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber ich habe das gehört einfach. Ja, ich finde das schön, es ist erstes Mal in Bern, habe ich gehört. Und einfach alles ist so irgendwie verrückt hier. Ja, es gefällt mir.
Doch noch einer, der es weiß.
150 Jahre Bundesstaat. Gut, stimmt.
Und haben sich Herr und Frau Schweizer im Jubiläumsjahr vermehrt mit der Schweizer Geschichte auseinandergesetzt?
Ich habe mich in diesem Jahr befasst mit der Schweizer Geschichte. Das hat einen Grund. Mein Freund ist Musiker und hat Musik gemacht zu dem Thema. Was ich schade finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das an diesem Fest zu wenig zum Tragen kommt, um was das es eigentlich geht. Also, dass das eigentlich vor 150 Jahren sehr revolutionär war, was da geschehen ist. Dass ich das Gefühl habe, dass man auch ein bisschen noch in die Vergangenheit hätte blicken sollen für die Zukunft.
Eigentlich nicht. Ich lese nur zum Teil Zeitungen und in der Schule kam das auch nicht vor. Also ich weiß eigentlich nicht viel darüber.
Mit der Schweizer Geschichte befasse ich mich immer, da brauche ich kein Jubiläum.
Am Samstag fand auf dem Berner Bundesplatz der offizielle Festakt statt. Geladen waren 800 Gäste aus Politik, Kultur, Militär und so weiter. Unter ihnen traf ich auch den Schriftsteller und Publizisten Adolf Muschk. Worin sieht er die Bedeutung dieser Feier?
Ja, es ist eben nicht nur 150 Jahre Bundesverfassung für mich, sondern es ist 150 Jahre modernes Staatswesen. Und ich denke bei diesem Datum 1848 besonders gern daran, dass es ein europäisches Datum gewesen ist. Es war die Bürgerrevolution in Europa und sie ist eigentlich überall gescheitert, außer in diesem Land. Da hat sie Staat gemacht. Und ich finde, daran sollten wir uns auch erinnern. Wir feiern nicht nur für uns selbst, sondern wir feiern für ein bestimmtes republikanisches Glaubensbekenntnis mit. Und in diesem Sinne verstehe ich auch meine Anwesenheit hier.
Und dass die Jugend ins Zentrum des Festaktes gestellt wurde, was meint Adolf Muschk dazu?
Es ist biologisch wichtig und es ist wichtig, dass sie sozusagen die genetische Information des Bundesstaates mitbekommen, denn sie müssen ihn morgen gestalten. Sie sind dieser Staat. Der Staat ist ja nichts anderes als wir. Und das Fest ist eigentlich dazu da, dass man das wieder mal spürt.
Im Zentrum des Festaktes stand also die Jugend, und zwar mit musikalisch-tänzerisch-akrobatischen Darbietungen. 67 Jugendliche nahmen in 5 Szenen auf ihre Art Bezug auf die Entwicklung des Bundesstaates. Während der Ansprache von Bundespräsident Flavio Gotti gelang es ein paar Demonstranten aus der autonomen Szene, auf die Bühne zu gelangen und ein Transparent mit der Frage, wann entschuldigt sich der Bundesrat für die heutige Flüchtlingspolitik, zu enthüllen. Erst nach der Rede wurden die Demonstranten weggewiesen. Glücklicherweise ging der Festakt fast ohne Regengüsse über die Bühne. Doch schon während des anschließenden Gabentisches, einem Riesenbuffet offriert von allen Kantonen, öffnete der Himmel die Schleusen. Angeboten zum Zvieri wurden Biberli aus dem Appenzell, Saucisson aus dem Kanton Waadt und vieles mehr. Als Conferencier agierte der Komiker Massimo Rocchi.
Was kommt noch? Eine Neuigkeit von Zürich? Was kommt von Zürich? Zürich Geschnetzeltes. Wer hätte das gedacht, eh? Etwas Neues, eh? Und Spitzbuben! Ich sehe ein bisschen Spitzbuben, die auch schon da waren, aber bitte. Also. Zug vom Kanton von Zufer kommt mit Zug Zuger Kirchstörtli im Briefkasten gelagert.
Die Reportage von Gabi Ochsenbein aus dem Jahr 1998. Und das war's vom Magazin auf Swissinfo Schweizer Radio International. Aus Bern verabschiedet sich Philipp Kropf.